Wir kommen zur Predigt für die Erwachsenen. Nee, wir kommen jetzt zu meiner Vorstellung vor der Predigt. Ihr wollt ja wissen, mit wem ihr es zu tun habt, oder? Vom Sehen, muss ich sagen, kenne ich so den einen oder anderen, aber nur vom Sehen bisher. Ja, wirklich, ich glaube, es ist niemand jetzt unter euch, den ich näher kenne. Und ja, ich würde mich aber freuen, wenn wir uns näher kennenlernen würden. Es war Ende August letzten Jahres. Wir waren auf der Rückfahrt von Korsika über Italien. Es war sehr heiß und wir waren kurz vor der Grenze in die Schweiz. Und dann hat mein Telefon geläutet und ich schaue so drauf, wer ruft denn da jetzt an? Wer stört mich denn da im Urlaub? Ja. Nein, es war Stefan Sick. Ja, den kennt ihr alle ganz gut. Ich kenne den auch und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn jetzt der Stefan Sick anruft, und das war jetzt kurz nach einem VA-Sitzungstermin, dann könnte es bedeuten, dass mir der Stefan jetzt eine Versetzungsmitteilung machen will. Ich habe dann noch gewartet, bis wir über der Grenze waren und dann habe ich ihn zurückgerufen. Wir haben eine Dreiviertelstunde miteinander telefoniert und er hat mir eben gesagt, so Stefan, wir haben jetzt soeben beschlossen, dass du versetzt wirst in den Aargau und Prediger in den Gemeinden vom Aargau sein wirst, zusammen mit Jonas Weiße. Ja, das ist so, so hat es angefangen. Ja. Und dann, wir waren sehr gespannt, wir waren innerlich auch ein bisschen vorbereitet auf eine Versetzung und dann haben wir uns schon vorab auch viel Gedanken gemacht, wo werden wir denn dann einmal wohnen. Und wir haben viel gebetet auch dafür, dass Gott uns einen schönen Wohnort bereitet und tatsächlich so war es auch. Wir haben sofort begonnen, uns im Internet nach Möglichkeiten umzusehen, wo können wir denn wohnen, haben zwei, drei Dinge angesehen, die waren es dann nicht. Und dann sind wir sehr schnell auf ein Haus in Zetzwil gestoßen und dort haben wir uns vorgestellt, die Kinder haben sich sofort wohlgefühlt, also wir sind aus dem Auto ausgestiegen, die sind gerade den Hang darunter gekullert, das haben sie mittlerweile dutzende Male gemacht und wir haben gedacht, also das könnte es wirklich sein. Wir haben uns beworben und zwei, drei Wochen später haben wir auch die Zusage bekommen. Jetzt wohnen wir in Zetzwil und empfinden das einen ungemeinen Segen, dass wir dort wohnen dürfen. Gott hat uns da sehr, sehr reich gesegnet. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Ich bin ein Österreicher, das habt ihr gehört, wahrscheinlich, nehme ich an. Ich komme aus einer typischen österreichischen Familie. Meine Eltern, die waren, naja, so bürgerliche könnte man sagen. Mein Vater hat gearbeitet in Linz als Elektrotechniker. Meine Mutter war Hausfrau zu Hause. Wir waren eine katholische Familie. Wir gingen zur Kirche, haben dort die Feste mitgefeiert. Meine Eltern haben später dann ein Haus gebaut. Also so, man könnte sagen, ganz, ganz klassisch österreichische Familie. Ich selber habe dann zunächst eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht und später dann zum Wirtschaftsinformatiker und bin so meinem Vater, also in den Fußspuren meines Vaters gefolgt. Mein Vater, der ist allerdings schon früher gestorben. Ich war kurz vor meinem 20. Lebensjahr, ist mein Vater gestorben. Das war für mich eine furchtbare Tragödie, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von dort weg ging es eben ohne ihn weiter. 10 Jahre nach diesem Ereignis habe ich für mich so, also diesen Gedanken im Kopf gehabt und zwar ständig, immer wieder, viel zu oft eigentlich, eines Tages werde ich sterben. Und das hat mich völlig gequält, möchte ich sagen. Ich war überzeugt, wenn ich sterbe, dann bin ich einfach weg. Das Leben ist zu Ende. Wir sind vergänglich. Und in dieser Situation hat mir mein Bruder dann eine Bibel geschenkt. Er selber war in Wien bei der Adventgemeinde so immer wieder Besucher. Er hat mir eine Bibel geschenkt und hat gesagt, schau, da drinnen findest du die Antwort auf das, was dich so quält. Und somit wurde aus dieser Überzeugung, ich werde sterben und vergehen und weg sein, wurde eigentlich die Frage nach dem ewigen Leben. Und ich habe begonnen, die Bibel zu lesen und interessanterweise war auch sehr schnell davon überzeugt, ich kann euch gar nicht genau sagen, wie ging das, aber ich war sehr schnell davon überzeugt, jawohl, da ist ein Gott, der meint es gut mit mir und der Gott kann mir das ewige Leben geben. 4 Jahre später wurde ich dann getauft in Linz und noch einmal knapp 2 Jahre später ging ich dann zum Predigerstudium nach Bogenhofen. Und in Bogenhofen habe ich dann meine Frau kennengelernt, die Sonja, die kennt ihr, Sonja geborene Zwahlen. Und ja, wir haben zusammen mittlerweile jetzt 3 Kinder. Sie kommt ja dann auch später noch dazu. Ihr werdet sie, wer da ist zum Potluck, wird sie dann auch kennenlernen. Also während des Studiums kam dann eine zweite, eigentlich war es die dritte Frage, aber die andere Frage erfährt ihr dann einmal in einer Predigt. Da kam wieder eine Frage in mir auf. Die erste Frage, von der ich euch heute erzählt habe, das war ja die Frage nach dem ewigen Leben. Kann ich ewig leben? Ja? In Bogenhofen, wo ich dann Theologie studiert habe, dort kam dann die Frage auf, was ist Wahrheit? Ist das, was wir heute, also wir als Adventisten, was wir heute als Wahrheit ansehen, die Bibel, Gottes Wort, ist das die Wahrheit? Ist das Wahrheit? Diese Frage, die habe ich mir sehr, sehr intensiv gestellt. Ja, so nach Bogenhofen ging es dann in die Schweiz. Die Schweizer haben uns ein Angebot gemacht, dass wir hier als Prediger arbeiten können. Die Österreicher hätten uns auch eins gemacht, die waren einfach deutlich zu langsam dann. Ich habe bereits der Schweiz zugesagt. Und so haben wir dann in der Schweiz 2014 begonnen als Prediger, zunächst in Zürich, Kramerstraße und in Wädenswil. Und dann von dort ging es nach Biel, nach Solothurn und nach Lotzwil. Und von dort aus habe ich dann im Anschluss Lotzwil und Burgdorf als Prediger übernommen bis Ende letzten Jahres. Und jetzt bin ich heute bei euch hier im Aargau. Ja, was liegt mir denn am Herzen als Prediger? Mir liegt am Herzen, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass wir verstehen, was Gott uns durch sein Wort sagen möchte. Und da bin ich als Prediger sehr daran interessiert, dass wir uns mit der Bibel eben auseinandersetzen. Das heißt jetzt in der Predigt, in der Sabbatschule, in persönlichen Gesprächen, in Bibelstunden, Bibelkreisen, wie auch immer. Ja, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber dass Gottes Wort uns begleitet. Und darüber hinaus natürlich bin ich als Prediger zum einen beauftragt und zum anderen mache ich das auch sehr gerne, dass ich mit euch Zeit verbringe, dass wir uns kennenlernen, dass wir gemeinsam eben Gemeinde sind. Das heißt, Seelsorgebesuche, administrative Tätigkeiten, all diese Dinge, die da dazugehören, Verkündigung, Mission, das Wort Gottes nach außen weitergeben anderen Menschen. Der Strauß an möglichen Tätigkeiten ist groß und bunt. Es liegt an uns, was wir daraus herauspicken. Ja. Ja, so viel zu mir. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch bei mir. Genau. Jetzt, gut. Okay, wenn ihr weitere Fragen habt zu mir, dann meldet euch bei mir. Ja. Ihr könnt mir ja jede Frage stellen, ich muss ja nicht jede Frage beantworten und umgekehrt gilt dann dasselbe, oder? Ich würde mich natürlich auch interessieren, wer seid denn ihr? Ja? Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, ihr seht das hinten bereits auf die Wand projiziert, Gottes Wort. Das ist der Titel der Predigt. Ich möchte heute mit euch über Gottes Wort reden. Mich selber habe ich ja schon vorgestellt, ausführlich genug, jetzt geht es um die Botschaft selbst. In Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 bis 27, dort finden wir einen von vielen, vielen Beispielen aus der Bibel, die über Gottes Wort reden. Ich habe den Predigttitel nicht zufällig gewählt. Ich habe bereits in der Einleitung gehört, in meiner Vorstellung, dass mir Gottes Wort sehr am Herzen liegt. Und deswegen beginne ich auch bewusst heute mit der Predigt zum Thema von Gottes Wort. Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Jesus geht her und möchte seinen Zuhörern vermitteln, das, was ich euch sage, wir können sagen in anderen Worten, Gottes Wort, das, was ich euch sage, das ist ein elementar wichtiges, fundamentales Ding, möchte ich jetzt nicht sagen, das eine Sache, das ist derartig wichtig, dass es für euch das Fundament darstellt. Meine Worte, die ich euch weitergebe, das ist das Fundament eures Glaubens. Wenn der eine Mann jetzt das Haus auf diesen Felsen baut, auf dieses starke Fundament baut, dann baut er ja sein Haus und wir wissen vom biblischen Kontext her, Haus bedeutet ja nicht nur Gebäude, es bedeutet ja letztendlich sein Leben, es bedeutet seine Familie. Wenn er sein Leben auf diesem Fundament baut, dann wird es Bestand haben, auch wenn die Stürme toben. Wenn er dagegen aber sein Haus einfach irgendwo hinstellt, ist mir doch völlig egal, da ist ein schöner Platz, da gefällt es mir, da stelle ich mein Haus auf. Das Fundament darunter spielt für mich gar keine Rolle. Dann wird es zunächst einmal stehen und schön ausschauen, aber wenn dann diese Stürme und Winde kommen, dann wird das mit dem Haus sehr schnell vorbei sein. Übrigens, wenn Jesus sagt hier an der Stelle, dass das Haus auf den Felsen gebaut werden soll, dann wissen wir von anderen Bibelstellen, dass Jesus sich auch als Fels bezeichnet. Zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 4. Der geistliche Fels, der sie begleitete, das war der Christus. Der Fels, er selber ist der Fels. Er selber und sein Wort. Er identifiziert sich mit seinem Wort. Interessant ist, dass Jesus nicht einfach hergeht und sagt, mein Wort ist sehr wichtig. Nehmt das ernst. Mein Wort ist für euch die Grundlage eures Glaubens. Das sagt Jesus ja nicht, sondern er bringt sowas wie ein Gleichnis. Ich glaube, dass wir Menschen auf so Gleichnisse sehr, sehr ansprechen. Es macht uns Dinge bewusst, ja? Weil ein Haus zu bauen und ein Fundament drunter, mit dem können wir wirklich was anfangen. Ich zeige euch das mal hier. Wir holen ein bisschen aus, da gibt es diese Pasta, ihr seht die hier angezeigt, ich weiß nicht, vielleicht werden wir heute noch Pasta zusammen essen, ich weiß ja nicht, was ihr vorbereitet habt, aber diese Pasta hier, die ist sehr, sehr berühmt, Bucatini all'Amatriciana. Das ist eine Pasta, die kennt man so im Gebiet von Rom und die ist derartig berühmt, dass es ein jährliches Fest für diese Pasta gibt. Man muss dazu sagen, diese Paste ist vielleicht nicht ganz die Paste, die wir Adventisten so typischerweise kochen. Da hat es manche Zutaten drinnen, die wir ja nicht so klasse finden, aber wir kochen auch sehr gute Paste. Zu dieser Paste gibt es hier ein jährliches Fest. Da kommen Tausende, Zehntausende Menschen in der Gegend zusammen, um jetzt eben dieses Fest zu feiern und diese Paste zu essen. Da habe ich hier ein Bild mitgebracht, Amatrice 2008. So sah das damals aus. Ja. Im Jahr 2016 waren es 40.000 Feriengäste, die zusammengekommen sind, in dieser Gegend eine schöne Zeit zu verbringen und dort dann eben dieses Fest zu feiern. Für den 27. August wäre es geplant gewesen. 27. August. Drei Tage zuvor, am 24. August um 4 Uhr morgens, fand ein Riesenunglück statt. Ein Erdbeben der Stärke 6 weckte die Menschen aus ihrem Schlaf und aus Amatrice und den umliegenden Dörfern wurden Ruinen. Es gab insgesamt 291 Todesopfer. Die Neue Zürcher Zeitung kommentierte diesen Vorfall dann später und sagte, die Stadt, die Gebäude waren mit mehr Sand als Zement gebaut. Es wären dort Mittel zur Verfügung gewesen, die Gebäude erdbebensicher umzubauen, zu sanieren, die Neubauten entsprechend zu bauen. Offensichtlich sind manche dieser Mittel nicht dort angekommen, sondern haben irgendwelche anderen Wege gefunden. Und so kam es eben, dass Gebäude, wo laut Papier besonders viel investiert wurde, damit sie eben erdbebensicher gewesen wären, eingestürzt sind. Und leider kam es eben auch in solchen Gebäuden dann zu Todesfällen und Unglücken. Ja. Aber so etwas, das können wir verstehen, das ist uns nahe, das begreifen wir. Aha, wenn wir Gebäude bauen, die auf einem festen Grund stehen und die fest gebaut sind, die sowas überstehen, das ist was Wertvolles. Das ist lebensentscheidend. Wohingegen, wenn wir Gebäude bauen, die einfach zusammenstürzen, zusammenbröseln, da haben wir nicht viel davon. Und deswegen, Jesus verwendet jetzt dieses Bild und sagt, baut euer Lebensgebäude auf einem festen Felsen. Auf einem Grund, wo es sicher steht und nicht einstürzt, wenn auch verschiedene Katastrophen, verschiedene Belastungen auf euch einprasseln. Baut es auf den Felsen, wo es sicher steht. Und derlei Belastungen, die kommen auf jeden von uns zu, meine ich. Also wenn ich so in eure Reihen schaue, dann bin ich überzeugt, dass wir hier, dass jeder da eine ganze Liste aufzählen könnte von Dingen, die ihn im Leben belasten, oder? Genau. Und wir als Adventisten, wir wissen ja auch, wir werden Zeiten entgegengehen und vielleicht sind wir auch schon mittendrin, ich weiß es ja nicht genau, wo wir Herausforderungen erleben, wo Dinge nicht mehr ganz so einfach sein werden. Umso wichtiger ist, dass unser Glaubensgebäude auf dem festen Grund steht. In Hebräer, Kapitel 4, die Verse 12 und 13, dort heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt und vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Die Bibel, ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt bisher, für mich war die Bibel irgendwann so wie ein verstaubtes altes Buch. Ja. Man nimmt es aus dem Regal raus und muss es zunächst mal abstauben. Uralt, schwer verständlich, aus einer vergangenen Zeit und hat für uns heute wie wenig zu sagen, so habe ich es irgendwann mal gesehen. Ja. Die Bibel selber sagt aber hier im Hebräer Kapitel 4, dass sie lebendig ist und wirksam. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann verändert es uns. Es hat eine Kraft. Es ist nicht nur einfach ein weises Buch, sondern es sind die Worte des lebendigen Gottes. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann können wir die Gedanken von Gott nachlesen. Und wir können sie auch nachdenken. Gott beginnt in uns seine Gedanken wirksam werden zu lassen und diese Gedanken verändern uns. Sein Wort, sagt es selber, ist das Mittel, das er uns gegeben hat, uns zum Glauben zu führen. Es ist nicht einfach ein frommes Dahergerede, es ist nicht nur einfach eine intellektuelle Beschäftigung, es ist nicht nur einfach ein weises Buch, es sind die Worte des lebendigen Gottes. Jeder, der sich damit intensiv beschäftigt, wird das erfahren. In 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 2 und 3 steht Folgendes. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dann gibt es einen gesunden Umgang damit und dann gibt es auch einen Umgang, der nicht Gottes Willen entspricht, man könnte auch sagen, ungesund ist. So wie der Text hier sagt, wir sollen uns mit der Lehre der Bibel auseinandersetzen. Wir sollen das Wort auch verkündigen und letztendlich sogar zu jeder Zeit verkündigen. Predige das Wort. Und in meinen Worten wiedergegeben, bleibe bei der gesunden Lehre. Meide jetzt einfach eine selbstgewählte Lehre. Meide eine Lehre, die einfach, ja, die juckt, wonach einem ist, die man irgendwie interessant findet und cool findet, die unterhält oder sonst irgendetwas, wo aber in Wirklichkeit weggeht von der eigentlichen Botschaft von Gott. Bleibe bei dem Wort, so wie es hier steht. Bleibe bei der gesunden Lehre. Ich möchte euch aus meinem Leben zwei Dinge weitergeben, zwei Dinge noch erzählen. Wir sind ja so ein bisschen dabei, dass wir uns kennenlernen. Das hier, was ihr hier seht, das war mein Traumauto. Genau, das ist ein VW-Bus. Ja gut, ich muss da nicht im Detail drauf eingehen. Ja. Ich habe mir schon als Kind gewünscht, einmal so ein Auto zu fahren. Wo ich nach Bogenhofen kam, da hatte ich noch ein anderes. Das lief dann noch ein Jahr recht gut und plötzlich irgendwann fing es dann hinten an so zu qualmen und rauchen. Und der Mechaniker meinte, ja, er sieht hier nicht mehr recht viel Hoffnung. Das Auto ist wohl am Ende seiner Betriebszeit angekommen. Dann habe ich gesagt, okay, wir verkaufen das Auto. Ließ sich auch noch verkaufen. Irgendjemand hat es als Ersatzteilspender gekauft. Weg war es. Und dann machte ich mich auf die Suche nach einem neuen Wagen. Und ich wusste, ja, mein Budget, das ist etwa so groß, also nicht wahnsinnig groß, aber immerhin, ich habe eins, ja. Und dann ging ich ins Netz und schaute mich mal so um und siehe da, gab es tatsächlich so einen VW-Bus, wie ihr hier abgebildet seht, und da war erschwinglich. Jetzt zum Glück für den Verkäufer, muss ich sagen, waren meine Kfz-Kenntnisse sehr minimal, ja, ich kannte mich kaum aus, habe ihm das Auto abgekauft und stellte hinterher fest, ja, da war wohl nicht alles ganz so in Ordnung, wie er es geschildert hat. Aber das Interessante, es waren nur Teile kaputt und die waren aber dafür gründlich kaputt, ja, die man relativ einfach tauschen konnte. Und so war ich dann bei einer Kfz-Werkstätte neben Bogenhofen ständig dran, diese Teile zu tauschen und irgendwann lief er dann auch wirklich recht gut. Es kam dann der Moment, und das war der 24.12.2015, also der Weihnachtstag 2015, Weihnachtsabend, und an dem Tag habe ich dann dieses Auto verkauft. Weg war es. Weil wir lebten dann ein gutes Jahr in der Schweiz und ich hätte jetzt beginnen müssen, das Auto in die Schweiz zu importieren. Also die mögliche Frist der Nutzung des Fahrzeuges, die war dann überschritten. Und dann habe ich mir das von jemand ansehen lassen und der hat gesagt, ja, da müssten Sie etwa den dreifachen Fahrzeugwert wieder investieren, damit das Auto weiterläuft. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist es mir dann vielleicht auch nicht mehr ganz wert. Dann haben wir es verkauft. Und so kam es zum, dieser Traum kam an sein Ende. Dinge in unserem Leben sind eben vergänglich. Auch wenn wir sie noch so gerne festhalten würden, wenn das noch so mein Traumauto ist, irgendwann ist die Zeit vorbei und es geht dahin. Wir alle wissen das. Das ist so die eine Geschichte aus meinem Leben, über die wir schmunzeln können. Aber es gibt eine andere, und die habe ich euch auch schon erzählt bei meiner Vorstellung. Naja, da muss ich sagen, blieb mir das Lachen im Hals stecken, wo mein Vater gestorben ist. Also das hat mir wirklich vor Augen geführt, wir Menschen sind vergänglich und das kann von einer Minute auf die andere vorbei sein. Und das war die Geschichte, wo ich ganz ehrlich gesagt nicht mehr drüber lachen konnte und bis heute auch nicht drüber lachen kann. Ja. Über die Sache mit dem Bus, das finde ich ja immer noch irgendwie ganz witzig. Ja. Wir haben mittlerweile einen anderen gekauft, ja, und so weiter. Dinge sind ersetzbar. Das ist nicht das Problem. Menschen sind nicht ersetzbar. Gottes Wort sagt aber, und das ist das Grandiose an der Sache, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, alles, was ihr hier seht, wird vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was meint Gott damit? Irgendwo wird es immer einen Schrank geben, wo eine Bibel drinnen ist, die fliegt dann im Weltraum rum? Nee. Er meint damit, mein Wort, das gilt, das ist zuverlässig. Auf dem könnt ihr aufbauen. Wenn ich etwas sage, dann ist es auch so. Gerade der nächste Text, und ich glaube, mit dem werden wir dann auch die Predigt schön langsam ausklingen lassen. Offenbarung 21, Vers 5. So eine Frage an euch: Was steht denn in Offenbarung 21? Wer hat denn da eine Ahnung? Also ihr kennt das alle, da bin ich mir ganz sicher. Was steht denn in Offenbarung 21? Womit beginnt denn das Kapitel? Schaut doch mal rein. Die neue Welt, genau, siehe, ich mache alles neu, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Genau, und dann fährt er fort und beschreibt, so wie das aussehen wird. Ja, also wir würden uns vielleicht wünschen, dass er ein bisschen länger wird in der Beschreibung, aber immerhin. Und dann sagt er noch, Gott wird wieder bei den Menschen wohnen und die Menschen wieder mit Gott zusammen. Gott erreicht sein Ziel. So, jetzt frage ich euch, habt ihr das schon erlebt? Habt ihr das schon erlebt? Habt ihr Gott gesehen, Gottes Volk mit ihm zusammen, Gott lebt wieder bei uns? Einen neuen Himmel, eine neue Erde, oder wie er hier in Vers 4 beschreibt, alle Tränen von ihren Augen abgewischt. Der Tod wird nicht mehr sein, Leid wird nicht mehr sein, Geschrei und Schmerz wird nicht mehr sein, das Erste ist vergangen. Wer hat das erlebt? Ist das eure Lebenserfahrung? Nö. Nein, nein. Meine ist es nicht, ja. Eure ist es auch nicht. Davon gehe ich aus, da bin ich überzeugt davon. Unsere Lebenserfahrung ist eine ganz andere. Wir werden älter, wir werden krank, Dinge gehen kaputt, Menschen sterben. Ja, wir müssen uns mit irgendwelchen Krankheiten und Kriegen auseinandersetzen, wo wir gar nicht wollen. Wir wollen ein schöneres Leben haben oder ein sorgenfreieres Leben haben. All diese Dinge kennen wir, oder? Aber kein Tod mehr, keine Trauer mehr, keine Krankheit mehr, kein Leid, kein Geschrei, mit Gott zusammen für immer, das kennen wir nicht. Und jetzt, wenn wir den Vers 5 lesen, in dem Kapitel, das finde ich besonders spannend. Denn hier sagt Gott, er wiederholt noch einmal, er fasst zusammen, siehe, ich mache alles neu. Und dann sagt er zum Johannes, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Schreibe das auf, was du gesehen hast. Das, was so deiner Lebenserfahrung überhaupt nicht entspricht. Schreibe das auf, halte es fest, damit jeder, inklusive mir heute und inklusive euch heute, hergehen kann und sagen, ja, Moment mal, was hat Gott hier gesagt? Neuer Himmel, neue Erde, genau. Und dann, ja, Jerusalem, denn Gott und Mensch wird wieder zusammenwohnen, kein Tod mehr, kein Geschrei mehr, kein Schmerz, kein Leid, alles vorbei. Das ist so unglaublich eigentlich, aber es steht hier, Gott hat es gesagt. Und am Ende von dem, wo er sagt, sagt er, das ist gewiss, das ist zuverlässig. Mein Wort wird für immer bestehen, mein Versprechen gilt, sagt er. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Schreibe es auf. Wenn wir heute etwas kaufen, meinetwegen ein Auto oder ein Haus oder so irgendetwas, ja, dann füllen wir Papiere aus. Ja. Beim Auto geht es noch ein bisschen leichter, bei Häusern wird es ein bisschen schwieriger. Da füllen wir mehr aus. Wir schreiben alles genau drauf. Ja, das Haus ist so und so groß, es hat so viel Fläche, der Grund ist so und so und. Ja. Alles muss genau draufstehen, damit es hinterher keine Missverständnisse gibt und man genau weiß, was hat man gekauft. Gott selber sagt, schreibt es auf, damit es keine Missverständnisse gibt. Ihr wisst genau, was kommen soll. Und der Höhepunkt von all dem, was kommen soll, das ist Jesus Christus. Ich habe hier noch einen Bibeltext mitgebracht, der sagt, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist begleitet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Jesus Christus heißt das Wort Gottes. Warum heißt er denn so? Weil das, was angekündigt war, was Gott einmal verheißen hat, der Retter wird kommen, der Eine wird kommen, der Erlöser wird kommen, der Heiland wird kommen, der Messias wird kommen, der, der alles wieder in Ordnung bringt, das war Wort Gottes. Das war gesprochen. Das war zu hören, das war zu lesen. Und irgendwann wurde dieses Wort real, es wurde Wirklichkeit, denn Jesus wurde Mensch. Und er ist gekommen, um uns zu erlösen. Und jetzt warten wir darauf, so wie wir es vorhin noch einmal gelesen haben, dass Gott kommt und alles neu macht. Und auch diese Worte, das ist nicht einfach Schall und Rauch, das ist nicht einfach geredet, sondern diese Worte, die sind wahrhaftig und gewiss und Jesus wird kommen. Er ist die eigentliche Erfüllung des Wortes Gottes. Gott verheißt, in Jesus wird es erfüllt. Er ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Ja, dieses Wort, das soll die Grundlage sein, auf dem wir gemeinsam unseren Glauben aufbauen. Das Wort Gottes ist nicht etwas, was wir auch haben, neben Gottesdienst und Gebet und Treffen und sonst irgendetwas, etwas, was wir auch noch haben, sondern es ist das, was wir haben. Es ist unsere Grundlage, auf der wir aufbauen. Ja, und so lade ich euch ein und so wünsche ich mir, dass wir gemeinsam mit diesem Wort Gottes unterwegs sind, dass es uns begleitet im Alltag und begleitet auch im Leben in der Gemeinde, in persönlichen Andachten, im persönlichen Studium, in der Sabbatschule, in der Predigt, in Bibelkreisen, in dem, was wir anderen Menschen weitergeben. Es ist kein akademisches Studienprojekt, es ist das Wort des lebendigen Gottes, das direkt zu uns spricht, das wir mit kindlichem Vertrauen lesen. Ein Wort, das wir lieben, weil wir den, der es gegeben hat, aus ganzem Herzen lieben. Ein Wort, in dem wir Gott erkennen und in dem wir uns auch selber erkennen. Ein Wort, das uns aufrichtet und zu Gott führt und eine Sehnsucht nach Gott weckt und nährt und auch stillt. Amen.